Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Also wir haben sehr viel mehr Daten, als wir eigentlich analysieren können.
Maschinelles Lernen ist wahnsinnig schnell und öffnet ganz neue Türen.
Wir haben 40 Millionen Kollisionen pro Sekunde und 100 Millionen Messungen, also die Kamera hat sowas wie 100 Millionen Pixel, ja? Also eine 100 Megapixel Kamera. Das ist mal leicht im Bereich von so Petabytes.
Es wird mal wieder Zeit für Teilchenphysik. Das wird heute so richtig spannend, versprochen. So mit CERN und Teilchenbeschleuniger und Neutrinos und riesigen Datenmengen und so. Während ich am Anfang von Exzellent erklärt so richtig aufgeregt war, wenn es um Interviews im Bereich Quantenphysik ging, bin ich da mittlerweile tiefenentspannt und ich freue mich auf die Gespräche, denn ich hatte das Glück, bislang lauter extrem nette Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor dem Mikro zu haben, die alle meine Fragen geduldig beantwortet haben. Und nach jedem Gespräch war ich schlauer. Ich hoffe, euch geht das beim Hören dieser Episoden auch so. Dieses Mal war ich zum zweiten Mal zu Gast beim Exzellenzcluster Origins in München. Origins ist ein gemeinsames Projekt der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität München. Beteiligt sind aber auch die Max-Planck-Institute für Plasmaphysik, Astrophysik, extraterrestrische Physik, Physik und Biochemie, die Europäische Südsternwarte, das Leibniz-Rechenzentrum und das Deutsche Museum. Und meine zwei Gesprächspartner waren diese beiden Herren.
Ja, also ich bin Lukas Heinrich, ich bin Teilchenphysiker und arbeite sozusagen am CERN in der Schweiz und bin aber Professor an der Technischen Universität München für Data Science in Physics, das heißt Datenwissenschaften oder Arbeiten mit Daten im wissenschaftlichen Kontext.
Ja, mein Name ist Philipp Eller, ich bin Forschungsgruppenleiter an der TU München und befasse mich mit Datenwissenschaften in Bezug auf Neutrinophysik.
Wir wollen heute also zum einen über das Higgs-Teilchen und gigantische Datenmengen sprechen, die ausgewertet werden müssen, zum anderen über Neutrinos, die am Südpol erforscht werden. Und damit fangen wir gleich mal an. Die Frage, die ganz oben steht, ist in diesem Fall natürlich, was ist denn ein Neutrino?
Neutrino ist ein Elementarteilchen, wie viele andere Teilchen auch. Aber Neutrinos sind ganz besonders, weil die sich anders verhalten als die anderen Teilchen, die wir kennen. Und um ganz konkret zu werden, die Neutrinos, die haben fast keine Masse, also sie sind fast masselos, sie wechselwirken kaum mit anderer Materie und die fliegen praktisch durch alles durch, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen. Und deshalb sind die für uns ganz interessante Teilchen.
Das heißt, jetzt gerade in dem Moment fliegen Neutrinos durch mich durch?
Absolut. Und unzählige davon, also Milliarden von Neutrinos fliegen durch Sie und mich durch, während wir hier diesen Podcast aufzeichnen.
Das kommt euch jetzt eventuell bekannt vor, denn Neutrinos kamen auch schon in früheren Episoden vor, zum Beispiel in der Folge Neutrino-Forschung – Neues Wissen durch globale Experimente vom November 23. Damals ging es unter anderem um ein Experiment in Südchina. Heute geht's zum Südpol, zum Ice Cube Neutrino Observatory.
Ja, also das ist ein Riesenprojekt. Wir haben am Südpol eigentlich den größten Neutrino-Detektor gebaut, den es überhaupt gibt. Und die Größe ist ganz entscheidend für Neutrinos. Wir haben eben gesagt, die interagieren ganz selten mit der Materie. Und wenn ich Neutrinos messen will, muss ich entweder ganz lange warten mit einem kleinen Detektor oder ich mache den Detektor viel größer und habe dann eine größere Wahrscheinlichkeit, Neutrino messen zu können. Und wenn Sie das im Labor bauen wollen, dann sind Sie halt eingeschränkt, dann kann das, ich weiß nicht, ein paar Meter, 10, 100 Meter Durchmesser haben, vielleicht so in der Größenordnung. Aber wir wollten das noch größer machen. Und da mussten wir uns etwas anderes überlegen und haben das Eis am Südpol instrumentiert. Am Südpol, das kann man sich vielleicht so vorstellen, der Südpol ist eigentlich ein riesen Gletscher. Wenn man oben drauf steht, ist man fast auf 3000 Meter Höhe und alles unter den Füßen ist dann Eis. Und dort haben wir einen Kubikkilometer von diesem Eis instrumentiert mit ganz hochempfindlichen Fotosensoren. Und die helfen uns dabei, eben diese Neutrinos aufzuspüren.
Wieso gerade Eis?
Also diese Neutrinos, wenn die wechselwirken mit der Materie, kann man sich das so vorstellen, dass es eine Art Lichtblitz gibt. Und dieses Licht gilt es einzufangen. Und da ist natürlich klar, muss das Medium, in dem das stattfindet, transparent sein, damit das Licht durchgehen kann, wir das messen können. Und das Eis am Südpol, insbesondere das tiefe Eis in mehreren tausend Meter, ist extrem transparent. Da können Sie sich vorstellen, wenn Sie sich dort reinsetzen würden, könnten Sie mehrere hundert Meter weit sehen. ohne dass das Licht absorbiert wird. Und das ist mitunter ein Grund, warum wir genau uns am Südpol stationiert haben.
Und da haben Sie Sensoren, Kameras, wie kann ich mir das vorstellen? Was wurde da verbaut?
Genau, das sind hochempfindliche Lichtsensoren und die haben wir über diesen Kubikkilometer im Eis verteilt. Und um das zu machen, haben wir zuerst mal tiefe Löcher ins Eis gebohrt. Das sind 86 Löcher und in diese Löcher haben wir Stränge von Detektoren reingelassen. 60 solche Sensoren pro Strang, was dann insgesamt über 5000 solche Sensoren ergibt, die im Eis verteilt sind. Und diese fangen eben diese Lichtblitze ein, die durch diese Neutrinos generiert werden.
Im Sommer hat es dort am Südpol übrigens so zwischen minus 50 und minus 40 Grad. Das Experiment läuft schon gut 10 Jahre lang. In 2 Jahren ist ein Upgrade geplant. Da werden dann noch 7 zusätzliche solche Strings ins Eis gebohrt. Auch dieses erweiterte Experiment soll dann mindestens wieder 10 Jahre laufen. Es ist eine große internationale Zusammenarbeit. Am Ice Cube sind 300 bis 400 Leute beteiligt, insbesondere aus den USA, Kanada und Europa. Und Daten trudeln dort fast immer ein. Der Detektor läuft rund um die Uhr.
Und das ist auch ganz wichtig, weil beispielsweise eine Supernova, das ist eine, kann man sich vorstellen, eine Sternenexplosion, was die irgendwo in unserer Galaxie stattfinden würde in nächster Zeit, kreiert das auch eine Unmenge von Neutrinos. Und falls so ein Ereignis stattfindet, wollen wir das natürlich unbedingt aufzeichnen. Das setzt halt auch voraus, dass der Detektor rund um die Uhr läuft, weil wir wissen nicht, wann und ob so ein Ereignis überhaupt stattfindet.
Und nicht, dass er gerade dann aus ist, wenn was stattfindet.
Ganz genau.
Wie sieht jetzt konkret Ihre Forschung aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Kommen da ganz viele Daten durch diese Sensoren, die Sie dann auswerten müssen?
Ja, ganz genau. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn Sie ein normales Teleskop irgendwo auf den Himmel richten, dann kriegen Sie sofort ein Bild und Sie sehen einzelne Sterne oder Galaxien. In IceCube kriegen wir nicht einfach ein Bild von den Neutrinos, sondern wir kriegen eben diese Lichtblitze, die wir dann messen mit bestimmten Fotosensoren und sagen wir, da hat eine Handvoll oder ein paar hundert von diesen 5000 Sensoren etwas registriert. Und dann gilt es daraus natürlich wieder ein Bild zu rekonstruieren, weil ich möchte ja wissen, woher kam dieses Neutrino geflogen beispielsweise. Und diese Übersetzung von den Rohdaten zu einem Neutrino, wo ich weiß, es kam von dieser Richtung, hatte diese Energie und hat an der Stelle einen Detektor interagiert, das ist ein ganz zentraler Schritt in der Datenauswertung und das ist einer der Hauptpunkte, wo ich dran arbeite.
Welche großen Fragen möchten Sie in den nächsten Jahren noch beantworten?
Wir wollen viel mehr über das Neutrino erfahren. Wir wollen verstehen, wie dieses Teilchen funktioniert. Und wir wollen auch insbesondere verstehen, wo diese Teilchen herkommen. Und ich denke, das Neutrino, das könnte ein Schlüssel sein zu ganz vielen anderen Fragen in der Physik, zum Beispiel der Ursprung der dunklen Materie oder warum gibt es viel mehr Materie als Antimaterie im Universum? Also warum existieren wir überhaupt? Und ich denke, für diese Fragen ist das Verständnis des Neutrinos ganz zentral.
Was genau wissen wir denn über die Neutrinos noch nicht?
Ganz vieles. Wir wissen zum Beispiel nicht, was ist deren Masse? Wir wissen nicht, was ist deren Teilcheneigenschaft? Sind sie ihre eigenen Antiteilchen oder nicht? Also es gibt 3 verschiedene Neutrinos. Welches ist jetzt das Schwerere? Welches ist das Leichtere? Wir wissen nicht, woher die kommen überhaupt, die Neutrinos, die wir in IceCube messen. Das ist eine ganz zentrale Frage. Wir versuchen herauszufinden, gibt es vielleicht eine ganz bestimmte Richtung, wo diese Neutrinos herkommen? Vielleicht gibt es dort irgendeine aktive Galaxie oder ein schwarzes Loch oder etwas Ähnliches. Und das ist genau Gegenstand unserer Forschung.
Und kann man sagen, pro Tag, pro Woche, pro Jahr, ich weiß nicht, wie die Regelmäßigkeit ist, findet so eine Wechselwirkung der Neutrinos statt? Wie häufig oder nicht häufig ist das?
Tatsächlich, wenn wir alle Neutrinos uns anschauen, haben wir pro Jahr vielleicht etwa 100.000 Neutrinos, die wir messen. Das klingt erstmal nach viel, ist es auch. Aber die meisten dieser Neutrinos sind eben atmosphärische Neutrinos. Wenn wir jetzt uns diese kosmischen Neutrinos anschauen, dann sieht es ein bisschen anders aus. Das sprechen wir vielleicht von etwa 10 bis 100 Neutrinos pro Jahr.
Da merkt man schon, neben all dem Wissen, das Forscher wie Philipp Eller haben müssen, brauchen sie vor allem auch Geduld. Und das war auch die erste Frage, die ich meinem zweiten Gesprächspartner gestellt habe. Und zwar ist das Lukas Heinrich, Leiter des Origins Data Science Lab. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen muss, ist, haben Sie viel Geduld?
Ich habe viel Geduld, würde ich schon sagen. Ja, Grundlagenforschung, denke ich, erfordert immer sozusagen lange Ausdauerkraft. Also man fängt an mit einer Idee und dann sozusagen das Ergebnis kommt vielleicht erst 3, 4, 5 Jahre später. Das heißt, man braucht schon einen langen Atem und muss sich immer irgendwie daran erinnern, warum man die ganze Sache macht. Ich versuche einerseits herauszufinden, okay, ist das das Standardmodell der Teilchenphysik, so wie wir es haben, die Theorie, die es die Welt beschreibt, ja? Oder gibt es Dinge, die über das Standardmodell hinausgehen? Also wir wissen zum Beispiel, dass bestimmte Fragen durch das Standardmodell nicht beantwortbar sind, zum Beispiel die Natur der dunklen Materie. Und wir suchen nach neuen Teilchen, die sozusagen nicht in dem Standardmodell existieren. Und dann die andere Seite ist halt das Higgs-Teilchen zu erforschen, um jetzt zu verstehen, wie genau die Natur des Higgs ist und ob das Higgs-Teilchen genau das ist, so wie es in der Theorie beschrieben ist.
Im Kernforschungszentrum CERN bei Genf in der Schweiz befindet sich der Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider. Da prallen Teilchen mit höchsten Energien 40 Millionen Mal pro Sekunde aufeinander. Sensoren zeichnen das alles auf. Die Teilchenphysik ist daher verständlicherweise eine der Wissenschaften, die seit Jahrzehnten mit riesigen Datenmengen arbeitet. Die Frage ist dann aber, wie geht man mit diesen Daten um? Die Forscherinnen und Forscher suchen nach sehr seltenen Signalen. Das ist praktisch wie die Nadel im Heuhaufen.
Die meiste Zeit, wenn wir jetzt zum Beispiel Teilchen zusammenschießen, passiert gar nicht so viel Interessantes. Ja? Alle 10.000 Kollisionen oder alle 100.000 Kollisionen passiert mal was Interessantes. Das heißt, wir suchen in diesem unglaublich intensiven Strom an Daten nach seltenen Ereignissen. Und dann müssen wir die Daten genau untersuchen, nach welchen Gesichtspunkten filtern wir jetzt diese Daten raus. Also wir können ja nicht alle Daten speichern und müssen halt nach und nach filtern. Und ein Ansatzpunkt für die KI ist halt, dass es uns hilft, die richtigen Muster in diesem Datenstrom zu finden, dass wir die richtigen Events speichern oder nicht speichern.
Über welche Datenmengen sprechen wir denn eigentlich beim Large Hadron Collider?
Ja, das ist eine gute Frage. Also je nachdem, wie man guckt, sehr, sehr große Datenmengen. Also wir haben 40 Millionen Kollisionen pro Sekunde und 100 Millionen Messungen. Also oder die Kamera hat sowas wie 100 Millionen Pixel. Ja? Also eine 100 Megapixel Kamera ist man leicht in Bereichen von so Petabytes pro Sekunde. Petabyte sind 1000 Terabytes und Terabyte sind 1000 Gigabytes. Die kann man natürlich nicht speichern. Also es ist eher vergleichbar mit dem gesamten Internetverkehr der Welt. Deswegen haben wir sozusagen als ersten Schritt so eine Art Echtzeitverarbeitung der Daten, dass wir in Echtzeit filtern, okay, was sind überhaupt die interessanten Kollisionen, wo was Interessantes passiert ist. Was wir dann rausschreiben, sind dann ungefähr so 1000 Kollisionsereignisse pro Sekunde. Und die sind dann ungefähr so 5 Megabyte pro Ereignis, also so ein bisschen wie so ein größtes Bild oder eine Audiodatei. Und da haben wir dann aber auch pro Jahr dann mehrere Petabytes, die wir dann speichern. Und bei uns dann die Forschenden, also sozusagen die, die in meiner Gruppe arbeiten, die müssen dann oft so mit mehreren 100 Terabytes, Dutzenden von Terabytes umgehen können. Genau, bis dann am Ende eine einzige Zahl steht, was dann natürlich ein Bit ist. Entweder hat man das Higgs gefunden oder nicht.
Und im Origins Data Science Lab versucht man, neue Technologien zu entwickeln, um mit diesen Daten umzugehen. Ein großes Thema ist da zum Beispiel künstliche Intelligenz, die natürlich in den letzten Jahren sehr an Fahrt aufgenommen hat. Machen wir mal ein paar so Grundlagenfragen zur KI. Wie bringt man der Maschine etwas bei?
Ja, das ist nicht so ganz einfach zu sehen. Also genau, weil die Maschine erstmal natürlich nichts von dem versteht, was wir als Menschen verstehen. Man versucht es aber hauptsächlich durch sehr häufiges Ausprobieren. Also man gibt der Maschine so eine Art Suchraum, in dem es sozusagen so ein bisschen ausprobieren kann. Und dann versucht die Maschine immer anhand von Daten Fragen zu beantworten. Und dann sieht man ja, was die richtige Antwort ist. Und man kann der Maschine Feedback geben, ob die Antwort richtig war. Und die kann dann versuchen, sich selbst ein bisschen zu korrigieren. Und dann sozusagen, wenn man das lange genug macht, dann versteht die Maschine vielleicht nach und nach, was man von ihr will.
Es gibt so verschiedene Begriffe, die da immer die Runde machen. Ich glaube, die müssen wir auch mal ein bisschen unterscheiden. Also da gibt es zum Beispiel maschinelles Lernen, Deep Learning, Shallow Learning. Wie lassen sich diese Begriffe innerhalb der KI einordnen?
Also der größte Begriff ist so ein bisschen der Begriff der künstlichen Intelligenz. Und da geht es hauptsächlich im größten Rahmen ein bisschen darum, wie kriegt man eine Maschine dazu, was halbwegs Intelligentes machen zu lassen. Ne? Und Da gibt es ganz viele Beispiele. Also es hat angefangen mit Maschinen, die Schach spielen. Zum Beispiel in den 90ern gab es dann die ersten Schachmaschinen, die besser waren als die Menschen, die gegen Garry Kasparov zum Beispiel gewonnen haben. Und dann ist die Frage, okay, wie kriegt man jetzt diese Maschine dazu, was Intelligentes zu machen? Und maschinelles Lernen ist dann sozusagen ein ganz bestimmter Ansatz, wie man halt diese künstliche Intelligenz produzieren kann. Und das ist eben diese datengetriebene Training von Maschinen, ne? Dass man sozusagen aus Daten, also aus Paaren von Fragen und Antworten, sozusagen so wie mit Karteikarten versucht, die Maschine zu trainieren und dann einfach die Maschine oft probieren lässt und anhand der Daten lässt sie sich dann in eine halbwegs intelligente Konfiguration leiten.
Wird Ihrer Meinung nach KI irgendwann mal unabhängig von Menschen arbeiten?
Also es gibt unterschiedliche Ansätze, wie KIs lernen. Ja, also es gibt zwei große Bereiche in der künstlich-maschinellen Lernen. Das eine, das heißt überwachtes Lernen, und die andere Kategorie ist das unüberwachte Lernen. Und das überwachte Lernen ist eben genau sozusagen die Idee mit den Karteikarten, dass man Paare von Antworten und Fragen hat. Und dafür braucht man natürlich schon die Antwort von dem Menschen. Und man überwacht, ja, hat die Maschine jetzt die richtige Antwort gefunden. Und das unüberwachte Lernen ist mehr oder weniger, dass man der Maschine einfach nur irgendwelche Rohdaten gibt und die soll von alleine irgendwie lernen. Und das kann dann oft sehr viel mächtiger sein als das überwachte Lernen. Ich denke, für absehbare Zeit wird der Mensch noch sehr involviert sein, ne? Weil jemand muss die Computer anmachen, jemand muss die Daten einspeisen. Und genau, also insofern denke ich, es wird nicht ganz unabhängig sein.
Wie kann denn die KI heute und in Zukunft Forschende unterstützen? Kommen wir jetzt mal mehr zur Wissenschaft.
Also die Arbeit, an der ich interessiert bin, sind Teilchenphysik-Kollisionen. Da gibt es 100 Millionen Einzelmessungen, aus denen muss irgendwie was Interessantes rauskommen. Und ein Ansatz ist erstmal, okay, für die ganzen Arbeitsschritte nach und nach einzelne Arbeitsschritte einfach an die KI abzugeben und einfach als Assistenz für uns. Und die KI kann da an den Stellen vielleicht dann sogar besser einzelne Arbeitsschritte absolvieren als wir. Ja. Also das ein Ansatz. Ein anderer Ansatz ist sozusagen die KI außerhalb des hauptsächlichen Arbeitsschrittes anzusetzen und zum Beispiel zu fragen, okay, kann denn jetzt die KI vielleicht, wenn wir die ersten Antworten haben, uns vorschlagen, okay, was soll denn das nächste Experiment sein? Also die KI beobachtet uns und schlägt dann vor, naja, also basierend auf den jetzigen Ergebnissen, vielleicht guck mal in die Ecke oder guck mal die Theorie dir näher an. Und genau, das ist zum Beispiel eine Sache, an der wir auch gearbeitet haben. Also das ist so die KI als Mitarbeitende, genau.
Gibt es denn auch was die KI schlechter kann als wir Menschen bei der Teilchenphysik?
Ja, also wir sind nicht so an dem Level angekommen, wo sozusagen wir die KI komplett alles machen lassen können. Eine Sache, die wichtig ist in der Physik, ist zum Beispiel so Dinge wie Energieerhaltung. Und wenn man jetzt die KI einfach irgendwas berechnen lässt aus den Daten, ist zum Beispiel nicht klar, dass die Energie erhalten ist. Also die KI Berechnungen machen zu lassen oder Vorhersagen machen zu lassen, wie jetzt einzelne physikalische Effekte sich in den Daten bemerkbar machen würden, das ist noch sehr viel komplizierter als die KI auf der Verarbeitungsseite der Daten anzusetzen. Ja, weil da gibt es gar nicht so ein klares richtig und falsch, sondern okay, entweder sind die Daten gut oder schlecht verarbeitet. Aber bei Vorhersagen ist es natürlich sehr viel wichtiger, dass sie verlässlich ist. Ja? Und verlässliche KI, das ist generell ein sehr großes Forschungsthema auch über die Wissenschaft hinaus.
Fragen wir nochmal Philipp Eller. Welche Rolle spielt denn maschinelles Lernen oder KI in seiner Forschung?
Eine immer wichtigere Rolle, würde ich sagen. Und zwar eben haben wir schon angesprochen, dieses Übersetzen von den Rohdaten in ein Neutrino, wo ich weiß, woher es kam und welche Energie es hatte. Dort zum Beispiel ist maschinelles Lernen ganz zentral. Wir haben das früher ohne maschinelles Lernen gemacht. Und das funktioniert auch mehr oder weniger ganz gut, aber diese ganzen Methoden sind halt unglaublich langsam. Und das schränkt halt stark ein, wie viele von diesen Daten wir überhaupt analysieren können. Maschinelles Lernen auf der anderen Hand ist wahnsinnig schnell und mittlerweile auch präzise und das öffnet ganz neue Türen, was wir überhaupt für Daten anschauen können.
Das heißt, da werden die Daten, also die Maschine wird mit den Daten gefüttert und ihr wird langsam beigebracht, wonach sie suchen soll in dieser riesigen Menge an Daten, nach welchen Anomalien oder Abweichungen, oder?
Das ist eine Möglichkeit. Oder ganz konkret, was wir machen, wir füttern halt diese KI mit ganz vielen Neutrino-Events, von denen wir wissen, woher sie kommen. Das können zum Beispiel simulierte Daten sein. Und diese Maschine lernt dann eben zu unterscheiden und oder diese Maschine lernt dann vorherzusagen, wo dieses Neutrino herkam. Wir brauchen riesige Mengen von Daten, damit diese KI-Algorithmen das vernünftig lernen können.
Da stehen also Forscher mit riesigen Datenmengen und müssen diese auswerten, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Also suchen sie sich Werkzeuge, um das besser zu schaffen. Und das ist nicht neu. In der Teilchenphysik ist man es gewöhnt, ständig Technik selber produzieren zu müssen, weil es sie schlichtweg noch nicht gibt. Und das ist gut für uns alle.
Das hat angefangen mit zum Beispiel dem World Wide Web, ja, was am CERN überhaupt erfunden wurde, um also die Informationen und die Daten zwischen den Forschenden besser zu vernetzen. Und dann auch in den 90er Jahren war dann, also als dann der Large Hadron Collider geplant war, war klar, das sind zu viele Daten, um die sozusagen in einem Labor irgendwie zu untersuchen. Und weil auch die Forschenden weltweit verteilt sind, das heißt, die Idee war eher, die Daten zu verteilen und dann, wenn ich eine Berechnung machen will, sozusagen schicke ich mein Programm, was ich laufen lassen will, zu den Daten, anstatt dass ich die Daten mir runterlade, ne, weil die Dinge zu groß sind. Und das ist eigentlich so der Kerngedanke auch an der Cloud. Das hieß damals in der Teilchenphysik das Grid. Das ist sozusagen wie der Electrical Grid, also das Stromnetz gedacht, dass man so ein bisschen Rechenpower aus der Steckdose kriegen kann. Und das auch einen sehr demokratisierenden Effekt hat, weil natürlich das verhindert, dass okay, es nur Forschende, die an einem sehr gut ausgestatteten Institut sind, forschen können, sondern jeder sozusagen, der Mitglied ist in unserer Kollaboration, hat Zugang zu dieser riesigen Cloud, die weltweit verteilt sind, sozusagen über also mehrere Millionen Rechnerkern. Und das ist so unser Backbone oder so die technische Grundlage, um überhaupt mit diesen Datenmengen fertig zu werden.
Das heißt aber auch, dass Sie nicht die Daten ganz geheim halten, sondern es ist auch wichtig, dass man bestimmte Daten öffentlich macht, oder in der Forschung?
Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und es ist auch gar nicht so einfach, gerade für die Teilchenphysik. Also das nennt sich Open Science, also die Bewegung, dass man die Daten öffentlich macht, was natürlich sehr wichtig ist, weil die ganze Forschung natürlich irgendwie steuerfinanziert ist. Jetzt, dieses Jahr werden die Daten, die wir jetzt in 2015, 2016 aufgenommen haben, veröffentlicht und sind dann für jeden zugänglich.
Als ich das mit Open Science gehört habe, habe ich mich erstmal gewundert, denn natürlich wollen Teilchenphysiker wie andere auch zum Beispiel den Nobelpreis gewinnen oder eben Dinge entdecken, die vorher noch niemand entdeckt hat. Genau deswegen werden die Daten zwar veröffentlicht, aber immer mit einer zeitlichen Verzögerung. Ein paar Jahre sind sie erstmal exklusiv, dann dürfen alle ran. Stoßen Sie denn oft an die Grenzen der heutigen Computer?
Also wir haben sehr viel mehr Daten, als wir eigentlich analysieren können. Und das ist hauptsächlich limitiert durch die Rechenkapazität und die Speicherkapazität, die wir haben. Diese Art von Forschung ist immer technisch limitiert, sowohl auf der Hardware-Seite, wo zum Beispiel einen besseren Beschleuniger zu bauen, bräuchte man stärkere Magnete, die es noch nicht gibt. Und um die Daten noch besser analysieren zu können, braucht man stärkere Computer oder bessere Algorithmen. Das heißt, wir sind immer sozusagen interessiert daran, das so weit wie möglich weiterzuentwickeln.
Könnte der Quantencomputer da helfen?
Also die Idee hinter den Quantencomputern ist eigentlich sehr verbunden zu der Teilchenphysik. Bis jetzt ist der große Durchbruch noch nicht ganz gelungen, aber es gibt halt viel Hoffnung. Ja. Dann gibt es sozusagen auch unterschiedliche Ideen. Also wie würde man zum Beispiel künstliche Intelligenz und Quantencomputing verbinden? Und da ist das aber alles noch sehr in einer sozusagen frühen Forschungsphase, weil so den Quantencomputer selbst gibt es noch nicht. Und es ist auch klar, dass der Quantencomputer kann nicht wie ein normaler Computer so eine Art Allzweckwaffe sein. Ja, also man muss die Probleme, die man auf dem Quantencomputer rechnet, eben weil die Quantenmechanik ein sehr eng gezurrtes theoretisches Konstrukt ist, muss man die Probleme, die man auf dem Quantencomputer rechnet, sehr, sehr gut vorbereiten, damit die auf dem Quantencomputer passen, während man bei einem normalen Computer eigentlich mehr oder weniger alles berechnen kann. Und genau diese Übersetzung zu finden oder so die richtige Sprache zu finden, wie man das auf einem Quantencomputer abbilden kann, ist, glaube ich, noch eine relativ offene Frage.
Wenn schon der Quantencomputer noch nicht helfen kann, dann vielleicht das Kollektiv. Es gibt nämlich Wettbewerbe, bei denen bestimmte Datenwissenschaftsprobleme zu lösen sind. Was also einige wenige Gehirne vielleicht nicht schaffen, könnte mit ganz vielen Gehirnen und Denkansätzen funktionieren. Eine bekannte Plattform, auf der solche Wettbewerbe stattfinden, heißt Kaggle. Und da hat Philipp Eller einen Wettbewerb veranstaltet.
Da haben wir das für IceCube auch organisiert. Wir haben einen riesigen Datensatz von solchen Neutrino-Events dort zur Verfügung gestellt und alle Teilnehmer gefragt, ja, macht einen Algorithmus, der voraussagt, wo diese Neutrinos herkamen.
Was waren das für Teilnehmer? Sind das dann Teilchenphysiker? Sind das Informatiker? Sind das normale Menschen? Wer macht sowas?
Das war sehr interessant und das war ein Publikum wirklich querbeet von totalen Machine Learning Cracks zu ganz normalen Leuten, die sich einfach fürs Thema interessieren. Das war auch von jung bis alt, also von Studenten bis Rentner war alles dabei.
Das heißt, solche Kegel-Wettbewerbe ist eine Möglichkeit, ungelöste Probleme in die Community rauszusenden und zu sagen, helft uns mal mit, vielleicht habt ihr eine gute Idee, oder?
Ganz genau. Und ich habe mir gesagt, gut, wir Neutrinophysiker haben uns jetzt die letzten 10 Jahre selber die Köpfe zerbrochen, wie wir das am besten machen. Es ist jetzt Zeit, das mal ein bisschen weiter zu streuen und schauen, vielleicht gibt es ja noch gute Ideen außerhalb.
Und kam was raus?
In der Tat, es kamen ganz interessante neue Ansätze raus, wie wir diese Daten interpretieren können. Um das vielleicht einfach zu erklären, es kam raus, dass ähnliche Algorithmen wie in großen Sprachmodellen, also zum Beispiel ChatGPT ist wahrscheinlich jedermann ein Begriff, dass dieselben Modelle auch auf unsere Daten angewendet werden können, um dann vorauszusagen, wo zum Beispiel diese Neutrinos herkommen.
So, seht ihr, jetzt seid ihr wieder ein bisschen schlauer, nachdem ihr diese Episode gehört habt. Hatte ich euch doch versprochen. Wenn euch das Thema interessiert, hört gerne auch mal in die erste Episode rein, die ich beim Origins Cluster gemacht habe. Sie hieß Der Entstehung des Lebens auf der Spur vom September 22. Und zum Thema Quantenphysik gab es auch schon einige Episoden, unter anderem zum Thema Kryptographie, dunkle Materie, Quantencomputer und natürlich auch Quantenkommunikation. Das war es erstmal heute aus der Welt der Neutrinos und Higgs-Teilchen. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch, dass ihr so treu und geduldig an meiner Seite seid und euch auf so unterschiedliche Themen einlasst. Bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.